Okay, Martin.
Schönen guten Abend.
Hallo.
Schönen guten Abend.
Yeah. Hier sind die Leute munter.
So, machen wir Schritt
vorne.
Sehr cool. Danke, Martin, für diese anleitenden Worte. Echt mega. Ich freue mich ja wie auch auf die Taufe morgen. Ich erinnere mich immer noch an den Tag, wo ich getauft wurde. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und ich dachte irgendwie, weil meine Eltern so cool drauf sind, in der Church mitgearbeitet haben, ich bin irgendwie mit dabei. Und eines Tages hat Gott zu mir gesagt, Gianni, ich habe keine Enkelkinder. Ich habe nur Kinder. Und obwohl ich in die Kirche aufgewachsen bin, so gut wie, war ein Moment, ein Tag, wo ich gesagt habe, ich war 13 und halb, so fast 14 Jahre alt. Du denkst, na geh, bitte, so jung, was kann man verbrochen haben, dass man die Taufe braucht? Gell? Naja, abgesehen davon, dass in Süditalien mit 14 kannst du sehr viel verbrochen haben schon. Also wenn du, meine Mama ist heute leider nicht hier, sie war ein bisschen krank während der Woche, aber kannst du meine Mama fragen, wie war Gianni, wenn er 12 Jahre alt war, 13 Jahre alt war? Da war ich ein kleiner Terrorist. Und sage ich oft, manchmal Eltern kommen zu mir und sagen, Gianni, bitte, Pastor, betet für meine Kinder. Und die sind so, sie machen solche Probleme und ich mache mir Sorgen um sie. Und dann sage ich, was ist mit deinen Kindern? Erzähl mal ein bisschen. Ja? Und dann sie erzählen mir ein bisschen und sagen, das ist nichts. Ja. Also ich war wirklich ganz schlecht drauf. Als Kind, Teenager. Und dann eines Tages habe ich zusammen mit meinem Freund Mario, wir waren beide so verbundete Terroristen. Der Moment, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe, war, als ich im Gottesdienst war mit Mario und wir wollten uns revanchieren gegen einen Typ in der Church, bei uns in der Gemeinde, die mein Vater erzählt hat, er hat mich rauchen gesehen. Und ich habe solche Probleme bekommen. Ich habe diesen Bruder Shio, ja, so hat er geheißen, vom Familiennamen Shio, gehasst. Und Mario und ich, wir haben irgendwie etwas geplant, wie wir ihm das zurückzahlen können. Und der Standard-Revanche war, alle vier Reifen des Autos aufzuschlitzen einfach. Ja. Und das haben wir geplant. Ja. Messer schon. Wir haben gewartet, bis Bruder Shio zu Gottesdienst kommt. Und einer geht raus und macht, erledigt den Job. Und es war zu dieser, aber heute ist eine teure Angelegenheit, wenn du alle vier Reifen kaputt findest. Aber damals war noch schlimmer. Ja, also ich bin 61, das heißt sicher vor einigen Jahren zurück. Das war noch teurer. Und ja, du denkst, kann man so böse sein? Ja, ich war so böse. Ja. Ich wäre sicher Terrorist geworden, wenn Jesus mich nicht verhaftet hätte vorher. Bevor die Polizei mich verhaftet hat, hat Jesus mich verhaftet. Ja. Und dann habe ich mich entschieden, ich lasse mich taufen. Und Mario und ich, wir haben uns zur selben Zeit taufen lassen. Ja, und bei uns in der Church war so, wir haben einen Taufbecken auf der Bühne gehabt. Das war eine große Bühne, große Kirche. Und das war ein Loch und ein Taufbecken. Und ich habe noch Fotos von mir und meinem Freund Mario mit weißem Gewand. Bei uns in der Kirche war so, alle mussten gleich aussehen und wir haben alle diese gleich weiße, wie einen Gospelchor mäßig, ja, diese Gewand über bis zu den Füßen. Und ich habe gedacht, eigentlich, ich war so wie reingewaschen von Gott, ja, durch die Umkehr. Und das war der Beginn von der Veränderung meines Lebens, obwohl ich erst 14 war, ja. Aber, und die Taufe war für mich wie eine, der Zit. Ja, wie diese, wenn man einen Brief schreibt, kannst du euch erinnern noch, wer hat noch Briefe gesehen? Kennt jemand Briefe? Ja, Briefe? Ja, Weihnachtsbriefe gibt es noch. Ja. Wenn man das irgendwie versiegelt und zumacht, ja, das ist das, was du geschrieben hast, ist geschrieben. Also die Taufe war wie das Versiegeln von diesem Entschluss, Jesus nachzufolgen. Und die coole Sache dabei ist, wenn man Jesus nachfolgt, er hält an uns fester als wir an ihm. Das ist nicht, ab jetzt ist super, ich bin perfekt und alles super und so. Nein, ab jetzt hält Jesus mich fest, weil ich gezeigt habe, ich will das. Und wenn du zeigst, ich will das, dann hält er fest an dich und er lässt dich nicht los. Darum, es gibt eine Bibelstelle, der sagt, das gute Werk, das er in euch angefangen hat, wird er zu vollenden. Wir können vertrauen, dass er mit uns ist. Er hat auch gesagt, ich werde bei euch sein bis am Ende der Zeit. Und das hat er nicht irgendwie pauschal gesagt, sondern an seine Jünger. Und das ist so cool. Das Leben zu leben mit dem Bewusstsein, egal was ich mitmache, Gott ist bei mir. Und ich will gar nicht vorstellen, in der Früh aufzuwachen und ohne diese Präsenz. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das Leben ohne diese Präsenz ist. Das ist einfach phänomenal. Man kann sich so daran gewöhnen. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das wäre ohne den. Ja, ich bin schon lange gläubig und Nachfolger Jesu. Das ist echt mega, echt super. So, ich freue mich. Ich glaube, 3 Menschen lassen sich morgen taufen. Auch jemand von der Life Church International. Auch, das ist cool. Ein neuer Beginn von Life Church. Und das ist echt mega, mega cool. Super. Okay, ich werde einfach kurz beten und dann werde ich die Predigt anfangen. Vater, ich danke dir, dass du heute hier bist, an diesem warmen Tag, warmen Samstag. Danke für die Sonne, danke für die Hitze, danke für den Schnee und alles, was wir haben. Ich danke dir dafür, wir wollen nicht jammern, entweder zu kalt oder zu warm und so. Einfach danke, dass wir hier sind, am Leben sind und dass wir gesund sind, genug hier zu sein. Ich danke dir dafür, für das Wiener Wasser. Ich war unterwegs mit Angel jetzt und man hat alles mögliche im Wasser, das man nicht trinken soll und so weiter. Ich bin nach Hause gekommen, habe Wasserleitung aufgemacht. Leckere Wiener Wasser. Vater, ich danke dir dafür und für viele Dinge, die wir selbstverständlich nehmen. Danke für deine Gegenwart hier, Heiliger Geist. Hilf uns, dass wir hören, nicht nur mit unserem Intellekt verstehen und Informationen sammeln, sondern dass du unser Herz berührst. Weil du willst uns etwas sagen, die weit oder tiefer geht als unser Intellekt allein. Und ich bitte dich, dass du uns erreichst heute. Amen. Amen. Cool. Ich werde eine Predigt predigen heute, dass ich wahrscheinlich werden viele andere Live-Churches irgendwann im Laufe der Wochen mitbekommen, so hallo an alle Live-Churches, die mitfolgen, eine Woche später vielleicht, 2 Wochen später, überall wo ihr seid, Hermagor und Villach und überall. Also an diesem Wochenende circa 700 erwachsene Menschen, verstreut in ganz Österreich, unterschiedliche Location, feiern Gottesdienst und in eine Live-Church. Ja. Und an alle anderen Kirchen, Freikirchen und überall, wo Menschen sind. Das ist eine coole Sache, jedes Wochenende, das ist echt super. Und es sind mehr Menschen jetzt, die an Jesus glauben und Jesus nachfolgen, als je zuvor. Meine Frau und ich, meine Frau Angela und ich, wir sind seit fast 40 Jahren in Österreich. 39 Jahre, oder? Und als wir nach Österreich gekommen sind, es waren so wenige Kirchen und definitiv wenig Freikirchen. Der Grund, warum wir hier in Österreich sind, ist, weil als Angela als 17-Jährige nach Österreich gekommen ist, sie hat gedacht, sie finde gläubige junge Menschen, weil in England, woher sie stammt, sie haben eine riesen Jugendgruppe gehabt von allen möglichen Denominationen, Methodisten, Anglikaner und so weiter. Und die hat gedacht, die gibt es auch in Österreich. Und als sie kam, sie hat kein junger Mensch gesehen. Ja? Sie war so baff, dass sie gedacht hat, ich werde für Österreich beten. Und dieses Gebet für Österreich, das hat sie weiterentwickelt, dass sie überhaupt selber nach Österreich gekommen ist. Und oft, wenn wir beten, Gott sagt, meinst du das ernst? Und du sagst, ja, und dann ich sende dich. Und eine Teenager aus Cornwall und eine Terrorist aus Süditalien, sie wurden berufen, nach Österreich zu kommen. Und dann inzwischen gibt es so viele Männer und Frauen, die hier sitzen und überall, die diese Anliege haben, dass viele Menschen in Österreich und Europa Gott kennenlernen. Weil er ist wirklich einer der unbekannteste Schatz, das es gibt. Und einige von euch wissen, dass Angelo und ich waren in vergangene Woche, so letzte vergangenen 10-11 Tagen im Ausland. Wir sind einige und öfters unterwegs. Aber wir waren diesmal das erste Mal in Brasilien. Wer von euch ist schon einmal in Brasilien gewesen? Schon ein paar, super. Und wir waren noch nie in Brasilien und Wir haben doch diese Einladung genommen. Der Pastor von der Gemeinde, wo wir gegangen sind, war selbst bei der Leadership Conference im März hier mit ein paar Leuten aus seiner Gemeinde und aus Portugal und so. Und dann hat er gesagt, aber wenn ich zu euch gekommen bin, dann muss ich unbedingt zu meiner Konferenz kommen. Und er hat uns einfach eingeladen. Alles bezahlt, Flug, Hotel, alles wirklich sehr großzügig. Von Brasilien Sachen zu bezahlen, was die Währung ist ein mega Unterschied. Also ich habe nachgeschaut, als wir nach Hause waren, was das alles bedeutet, für einen Brasilianer unsere Flüge zu bezahlen. Und ich habe gedacht, boah, unglaublich. Ja? Das ist, und es hat mich beeindruckt, als dieser Pastor, der war auch am Samstag hier bei uns in der Church und ein paar Worte gesagt und dann ein Grußwort. Pastor Sydney, er ist wirklich wie die Stadt, Sydney. Und er hat mich beeindruckt, irgendwie, als er in Wien war, für seine Demut. Er kam zur Konferenz nicht, weil er ein Prediger war und so. Er saß da mit allen anderen, er ist zum Gebet gegangen und so. Gell? Total cool. Und ich habe mich gefreut, ihn besser kennenzulernen, zu ihm, zu seiner Church zu gehen. Und ja, genau. Und das war also eine südwestlich von Sao Paulo, in einem Bereich, heißt Alphaville, in seiner Church. Ja. Und ist auch eigentlich eine Baptistengemeinde. Wir waren in einer Baptistengemeinde. Ja. Das ist ein Baptistenpastor. Und dann, als wir da waren, wir haben ein bisschen so nachgefragt und so weiter, wir haben jetzt erst entdeckt, dass es handelt sich um eine relativ große Freikirche dort, um die 6000 Mitglieder in der Church. Und es erzählt zu einer der kleineren Kirchen in Brasilien. Ja. Er hat zu mir gesagt, ja, gegenüber uns gibt es noch eine andere Freikirche, die haben 20.000 Mitglieder jede Wochenende, also 5 Gottesdienste, die fangen am Samstag an und den ganzen Sonntag kommen tausende Menschen in Gottesdienst. Und dann habe ich gewusst, also das ist eine ganz andere, ist eine andere Welt, oder? Ich war heute zum Friseur. Merkt ihr das? Ich war beim Friseur. Schon, gell? Schaut cool aus? Nicht zu kurz? Passt. Ich sitze beim Friseur und die Dame will gerne reden mit. Sie kennt unsere Family. Sie hat gefragt, ah, wo ist der Thomas, mein Sohn und Jüngste so. Und so. Wir sind immer bei derselben Friseurin. Und ich habe gesagt, ja, wir waren gerade in Brasilien, in der Predigen dort und sie ist nicht unbedingt eine Nachfolger Jesu. Ich habe sie nicht gefragt, ob sie katholisch ist oder nicht, gar nicht. Aber sie ist auf jeden Fall interessiert und sie hat gefragt und ich habe geredet über, erzählt, was ich euch erzählt habe. So eine große Freikirche, unglaublich, ich habe gesagt, 6000 Leute am Sonntag im Gottesdienst, 3 Gottesdienste voll mit Menschen, 8:30 Uhr der erste Gottesdienst bei uns in Wien. Wir sind nicht einmal Montag, aber 8:30 Uhr am Sonntag. Also, schon gar nicht der Lobpreisteam. So, 8:30 Uhr? Ich habe den Pastor neben mir aus den USA gefragt. Und ich so, boah, 8:30 Uhr. Sie haben ein Orchester gehabt auf der Bühne. Ein Orchester. Ja? Also, auf der Bühne waren 150 Leute. Zwischen 2 Chöre und die Orchester in der Mitte. Ich habe mit dem Pastor wo war der Pastor aus Amerika, die gepredigt hat? Der auch, aber, aus Kalifornien, ja. Und ich sagte, boah, 8:30 Uhr, die ganze Orchester ist hier. Ich habe gesagt, wie ist bei dir in der Church? Gell? Wann habt ihr Gottesdienst? Er hat gesagt, auch um 8:30 Uhr. Und ich habe gesagt, und? Ja, wir haben auch ein Orchester. Ich habe gesagt, okay, falsche Frage. Ich habe mich an jemand anderen gewendet, der ein bisschen verständlich hat. Boah, echt, so viel früh, ganz Orchester. Wie früh, um 6 Uhr waren sie schon. Es war unvorstellbar, ja. Wie eine andere Welt. Und ich habe die Friseurin erzählt davon. Und dann sagt sie zu mir, ja genau, sie sagt genau diese Worte, ungefähr. Ja genau, was oft in diese ärmlichen Länder gibt es große Kirchen. Und ich habe gedacht, echt, ärmliche Länder, Glaube, ach so, das ist für die Armen und so. Und irgendwie habe ich gedacht, na, das ist eine typische wienerische Erklärung. Die Armen, gell, die brauchen Gott. Gell, die wissen nicht viel, was die haben, die brauchen Gott. Und ich bin sehr höflich geblieben, ja. Ich habe einfach so getan, als ob ich das nicht gehört hätte. Aber ich muss euch eine andere Seite von erzählen. Als ich mit Angela, wir waren in dieser Gemeinde und er war ein Mann aus Korea mit uns mit. Er war ein Sprecher von der Konferenz und er hat gesagt, ihr müsst einmal zum Grillen gehen, zu diesem Barbecue-Restaurant hier in Sao Paulo gehen. Da isst ihr Fleisch. Das ist, der hat uns so schmackhaft gemacht. Ich habe auch einen Hunger bekommen. Und dann irgendwie hat er gesagt, ich werde organisieren, dass wir hingehen, einmal zu diesem Grill, zu diesem Barbecue, Fleisch essen. Und da bringen sie Fleisch en masse zum Tisch und mit dieser Spieße und hat uns erzählt, wie das funktioniert. Und er hat gesagt, okay, morgen gehen wir hin. Ja? Und kam der Tag, es war zu Mittag, glaube ich, an dem nächsten Tag. Wir haben einen Termin ausgemacht mit ihm, wir treffen uns mit Dave, ja genau, danke Angel. Schön, dass du da sitzt, du hilfst mir predigen. Dave, wir gehen hin und wir kommen draußen und da wartet ein Auto auf uns und machen die Türen auf. Und ich sage, was? Ja, sie bringen uns zum Barbecue, ja. So, wir steigen in diese Land Rover und wir fahren zum Barbecue. Und die Dame, eine Frau fährt und während wir fahren, sie hat gesagt, ich habe mitbekommen, dass ihr zum Barbecue gehen wollt. So, ich habe gedacht, ich führe euch zu meinem Restaurant. Und ich habe gesagt, okay, dein Restaurant? Ja, das ist mein Restaurant. Ich habe mehrere Barbecue-Restaurants in Brasilien, so circa 20 und dann 100 davon in den USA. Und ich habe falsch verstanden. Ich habe gesagt, wie meinst du das? Ja, gesagt, in den USA, die laufen besser als hier. Hier ist sehr bekannt, in den USA ist ein Hammer. Ich habe 100 Restaurants in den USA und 20 in Brasilien. Und ich habe gedacht, okay, die schaut ganz normal aus, sie führt uns zum chauffiert uns zum Restaurant. Wir gehen ins Restaurant, wir reden mit dem Manager, die hat uns gesagt, wie wir hier behandelt werden sollten. Und dann ist sie gegangen, sie hatte zu tun. Nona. Und wir wurden bedient, zusammen mit diesem amerikanisch, ursprünglich aus Korea, Pastor. Wir haben das 5-Sterne-Behandlung und Essen erlebt. Also, was die Friseurin gemeint hat, ja, die Leute, die arm sind, gell, die brauchen Gott, so ungefähr. Es hat sich entpuppt in Brasilien, dass es gar nicht der Fall ist. Und ich habe entdeckt, dass eigentlich wahrscheinlich es ist die Armut, die uns von Gott zurückhält. Aber nicht materielle Armut, sondern seelische Armut. Und ich bin zurück nach Österreich gekommen, überzeugt mehr als je zuvor, dass wir Österreicher, ich sage wir, weil wir sind, ich bin länger in Österreich als in Italien, habe ich gewohnt. Ich fühle mich Österreicher. Ja? Und dass wir Österreicher, wir Europäer, wir brauchen Gott, aber so bad. Und das ist so wichtig. Und ich habe im Auto jetzt zu Angela gesagt, weißt du, ich glaube, wir waren in Brasilien nicht für den Grund, warum wir gedacht haben, wie zu predigen. Wir haben gepredigt in der Konferenz und war mega super. Aber wir waren eigentlich dort, um zu lernen. Ein bisschen einen Spirit zu bekommen, dass eigentlich dass Gott ist nicht ein Gott von Brasilien, ein Gott für Österreich anders, Frankreich anders, dass Gott ist derselbe Gott überall und er liebt Menschen maßlos. Gott liebt alle Menschen, egal woher wir kommen. Und manchmal die Leute, die eigentlich ärmer sind die Leute, die das nicht wissen. Ja? Und in Matthäus Kapitel 5, Vers 3 sagt Folgendes. Sie haben mir keine Countdown gegeben. Das ist ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Ich habe 99 Minuten noch. Na, Entschuldigung. Ich habe ungefähr, wann ich angefangen habe. Matthäus 5, Vers 3 sagt Jesus Folgendes. Glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Und die Predigt, die ich heute bringen will, ist ein bisschen eine, nicht die typische Gianni-Predigt. Oh, oh, oh. So habe ich in Brasilien gepredigt. Die haben das geliebt, ja. Weil wir waren in einer Baptistengemeinde, die haben alle bei der Bühne, sind alle, kannst du dir vorstellen, Brasilianer, die still predigen, ja. Das war aber so, ja, ich war Ausnahme dort. Aber ich will heute zu uns sagen, dass Gott wirklich, Gott will uns helfen, dass wir nicht nur eine richtige Positionierung haben, alles zu bekommen von Gott, was wir bekommen. Wir wissen, dass die Bibel sagt, Gott widersteht den Hochmutig. Und er gibt Gnade den Demütigen. Und wenn Gott Gnade gibt, ich sage euch, Gnade von Gott bedeutet, dass du nicht mehr auf deiner Ebene mit deinen Ressourcen lebst. Du lebst mit Ressourcen, die seine sind auch. Das ist ein Turbo. Also das Leben selbst. Es ist nicht nur die Kirche, es ist nicht nur geistlich alles. Nein. Das Leben, also ich bin so, wenn ich nicht Gott hätte, ich würde jetzt irgendwie ein ziemlich ärmlicher Typ in Süditalien sein. Du denkst, nee, da ist das Meer und das coole Leben. Nein, das ist nicht so. Also ich wäre nicht da, wo ich heute bin. Ohne Gott, ich würde mein Abenteuer, was ich lebe die ganze Zeit, nicht leben. Das wäre unmöglich. Ich war auf eine ganz andere Richtung unterwegs. Also, und wenn er sagt, glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich des Himmels. Die Hoffnung für alle Übersetzung, Hoffnung für alle Übersetzung sagt anders, ist eine modernere Übersetzung, sagt, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Und das bedeutet nicht, dass wir sagen, oh, ich arme Sünder. Gott will das nicht. Ja. Dass wir vor Gott mit Demut sind. Dass wir nicht so sind wie manche Leute. Und das ist eben der Unterschied, dass ich gemerkt habe, zum Beispiel in einem Land wie Brasilien im Vergleich zu Europa. In einem Land wie Afrika im Vergleich zu Europa. In Europa, wir haben so viel Wohlstand. Ja. Einmal hat einen bekannten Pastor aus Afrika, war noch in diese... Wir waren noch zu nahe an Covid, so er konnte nicht zu uns kommen in Wien. Er hat über Screen gesprochen und er hat gesagt, es wurde ihm gefragt, was sind einige Sachen, dass du europäische Menschen sagen würdest. Und er hat gesagt, drei Dinge hat er erwähnt, aber eine davon war, für Europäer ist Gott eine Option. Für uns in Afrika ist sehr oft Gott der einzige Option. Wir haben nicht so viele Kreditkarten und so viele Ärzte gleich um die Ecke, dass wir sagen, okay, geh zuerst mal zum Arzt. Er hat gesagt, wir müssen sofort zu Gott gehen. Darum macht er einige mehr Wunder als in Europa. Nicht, weil Gott in Europa anders ist. Nein, weil manchmal wir denken, ich kann mich selber retten. Ich schaffe das schon. Und das ist, was er meint, mit Demut bedeutet eine Person, die sagt, nein, ich kann das nicht. Nein, ich kann mein Leben allein nicht meistern und nicht in die Lüge fallen. Nein, ich schaffe das eh. Bis manchmal gewisse Dinge passieren, die uns zeigen, wie viel wir gar nicht die Kontrolle haben über unser Leben. Aber es ist viel, viel besser, wenn man das viel früher erkennt und sozusagen in diese demütige, diese Art und Weise arm ist. Ich habe eine Erklärung gefunden von einem anderen Prediger, der gesagt hat, das bedeutet, arm im Geist zu sein, bedeutet, dass diejenigen, die ihre geistliche Armut und Abhängigkeit von Gott erkennen, gesegnet sind. Das ist diese Abhängigkeit von Gott. Und das Himmelreich erben werden. Es geht nicht um körperliche Armut, sondern einen demütigen und zerknirschten Geist, der die eigene Notwendigkeit nach Gottes Gnade und Barmherzigkeit anerkennt. Und ich glaube, dass viele Menschen in der westlichen Welt oder in Europa glauben, zu Gott geht man, wenn man da echt nötig hat. Darum kommt solche Antwort, ja, die armen Länder, genau, da sind die Kirche viel, wir kennen uns aus ungefähr, wir sind selbstständig. Und das stimmt. Für Angela und für mich, einige von euch wissen, dass seit ein paar Jahren Angela, meine Frau, hat diesen Ruf von Gott aufgenommen, Österreich auf der ganzen Welt bekannt zu machen als Missionsland. Und wenn wir das in Österreich sagen, Missionsland, manche Leute sagen, was, echt? Missionsland? Was soll das? Also eben, wenn man in andere Länder geht, man merkt schon, aha, okay, na, wir sind noch sehr am Anfang, ja, wenn es geht um wirklich eine neue Erkenntnis von Gott. Und es ist interessant, es ist, wenn wir in Brasilien oder in die USA oder in England sagen, ah, unterstützt unsere Vorhaben in Österreich, wir wollen eine Life-Church in jeder Stadt haben. Ja? Das sind 79 Städte oder Bezirkshauptstädte in Österreich und wir, unsere Mission ist, eine Life-Church in jeder Bezirkshauptstadt zu gründen. Das sind 79, ganz genau 79. Ja? In 19 Standorten haben wir eine Life-Church, das fehlen noch 60, ja? Nur 60. Und so, wir haben eine neue Strategie und wir wollen Finanzen, damit wir das umsetzen können. Aber die meisten Leute denken Österreich. Also die Amerikaner sagen, aus Österreich, ich würde gerne dort auf Urlaub gehen. Vienna, oh, beautiful Vienna. Und dann singen sie meistens, the hills are alive with the sound of music. In Österreich keiner kennt, ja. Weißt du, the sound of music, da kennt niemand. Das ist... Das ist Hollywood. Und wir müssen, mit Mühe und Not Ihnen erklären, dass eigentlich dadurch, dass die gläubigen Menschen in Österreich verhältnismäßig weniger sind, wir haben nicht die Ressourcen. Wir haben schon einige Ressourcen, aber nicht die Ressourcen, was wir brauchen, zum Next Level zu gehen. Und das ist wirklich schwierig, weil wir haben keine Fotos von Kindern, die verhungern. Okay, ich könnte, wahrscheinlich sollte ich ein paar Fotos irgendwo in Wien unter eine Brücke machen und ein paar Obdachlose, die sehr oft lieber Obdachlose sind, als in ein Heim zu gehen. Ja? Unsere früher Gemeindegebäude in der Sautergasse im 16. Bezirk, wir haben zwei Männerheime gehabt, links und rechts. Eine war eine vorübergehende, bis sie wieder integriert sind in die Gesellschaft und eine andere war, wie heißt das, permanent. Und da waren Männer da, die wollen dort sein. Die wollten gar nicht wieder zurück zu ihrer Familie oder so, aber sie wollen noch dort sein. Und sie haben die Mitarbeiter haben gesagt, manche wollen nicht einmal hier kommen, sie wollen lieber draußen sein. Ja. Jetzt ist das soll keine pauschale Aussage sein. Aber wir müssen uns sehr bemühen, der Armut in Europa zu zeigen. Aber es gibt eine, nach der Bibel, es gibt eine Armut in bei uns in Wien. Und wisst ihr, es ist so wichtig. Also ihr müsst nicht nach Brasilien gehen oder andere Länder gehen, die so wenig haben, im natürlich, aber so reich im Geist sind, es zu erkennen. Wir müssen nur die Lüge, die um uns ist, nicht glauben, dass es alles super ist. Ja? Mein Nachbar braucht Jesus. Laut Bibel ist er ewig gewesen wie ich. Und beide werden nicht sterben eines Tages. Und unsere Ewigkeit wird anders ausschauen. Weil ich Jesus nachfolge und gesagt habe, Jesus, ich brauche dich. Ohne dich schaffe ich das nicht. Und Jesus sagt, okay, ich nehme dich und du verbringst die Ewigkeit mit mir. Wie Jesus am Kreuz zu diesem einen Räuber gesagt hat. Ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Ja. Aber eine andere nicht. So, man kann darüber streiten, gibt es eine Hölle, wie schaut die Hölle aus und was immer. Aber ich weiß eines, dass Jesus, der Sohn Gottes, kam auf die Erde und er hat mit dem Tod uns erkauft, mit seinem Tod. Also, wenn Gott sagt, na, wenn ihr an Jesus glaubt, euer Leben ist leichter. Na? Wenn ihr durch den Tal des Todes Schatten geht, Jesus ist bei euch. Ja? Das ist der Unterschied. Ja? Dafür wäre Jesus nicht gestorben. Das wäre nicht nötig gewesen. Aber es war so eine massive Liebesakt notwendig, dass Jesus für uns stirbt, weil Gott konnte nicht zusehen, wie seine Schöpfung zugrunde geht in die Ewigkeit. Und die Sache ist, dass nicht nur die Leute aus den USA und so nicht glauben, dass wir wirklich ein Missionsland sind. Wisst ihr, wo ich glaube, eine der größten Schwierigkeiten ist, ist, wenn wir das auch glauben. Was? Ich gesagt, wir wollen das Österreich als Missionsland gesehen. Wir? Österreich? Missionsland? Okay, ich habe zu Anfang gesagt, wir müssen unsere eigenen Leute überzeugen jetzt. Geschweige die Amerikaner oder so. Wieso rede ich von diesen Kirchen in Australien und so? Gibt es Massenkirchen, die. Ich habe mit einem Pastor geredet aus den USA. Er hat gesagt, sie geben 1,5 Millionen Dollar im Jahr für die Mission.
und ihr Budget ist 25 Millionen Dollar der Gemeinde, Jahresbudget. Versteht ihr? Darum, wir gehen zu USA und sagen, okay, gib es ein bisschen von dem Geld für Österreich. Ja? Bessere Verteilung. Nicht, weil wir nicht geben. Also die Life-Churchler sind sehr großzügig, wirklich. Ich erlebe eine Großzügigkeit in Life-Church, wirklich. Seine, also wir geben nicht wie Kirchensteuer. Also manche geben boah, so richtig mit Opferbereitschaft. Aber wir wollen zum Next Level. Aber es geht ja jetzt nicht um Geld oder sowas. Es geht um die Tatsache, dass wir zu Gott gehen müssen und sagen, Gott, ich bitte dich, dass du mir hilfst, mein Leben zu sehen, wie du sie siehst. Wir werden immer wieder überrascht sein, wie Gott uns sieht. Er sieht uns immer besser dran, als wir uns selber sehen. Also, by the way. Aber auch, dass du mir hilfst, auch mein Umfeld so zu sehen, wie du mein Umfeld siehst. Und dass wir uns nicht betrügen lassen, dass es uns alles super geht, wir brauchen Gott nicht. Die Dringlichkeit besteht immer noch, wirklich. Und wie, wo immer her du herkommst, deine Umwelt braucht dich. Die Menschen um dich brauchen dich, weil sie brauchen Jesus. Ja? Lass dich nicht einreden, ah, die Menschen um dich haben kein Interesse. Das ist egal, ob sie Interesse haben oder nicht, weil sie wissen das nicht. Ja? Es gibt eine Bibelstelle in der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung 3, ab Vers 14 sagt Gott, es ist ein ziemlich starkes Wort, er sagt, an den Engel der Gemeinde in Laodicea, das war eine Gemeinde in Laodicea, eine griechische Gemeinde, er sagt zu Johannes, schreibe das, dies sagt dir der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist, sein treuer und wahrhaftiger Zeuge, der spricht von Christus, ja. Er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Und dann sagt Gott zu dieser Gemeinde in Laodicea, es sagt folgendes, ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärest du doch das eine oder der andere, aber du bist lau. Und deshalb, das ist ein heftiges Wort, also liest man nicht oft in Gottesdienst, weil das ist nicht ermutigend. Deshalb, sagt Gott, werde ich dich ausspucken. Ja? Heftig, oder? Er sagt das zu einer Kirche, ja? Du bildest die ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts. Da machst du dir selbst etwas vor, sagt Gott. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Arm, blind und nackt. Darum solltest du dich eigentlich um den wahren Reichtum bemühen. Und das reine Gold, das im Feuer geläutet wurde. Nur dieses Gold macht dich reich. Und nur von mir kannst du es bekommen, sagt Gott. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, eben seine Gerechtigkeit sozusagen, damit du nicht länger nackt dastehst und dich schämen musst. Und dann sagt, kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Als ich das gelesen habe heute erneut, ich habe gesagt, Gott, ich kaufe mir diese Salbe, ich brauche das bitte. Ich bin auch ein Europäer, ich bin auch Österreicher, ich bin auch lange unterwegs hier. Und manchmal denke ich, bin ich selber bewusst, wie großartig ist, dass ich Gott in mein Leben habe. Manchmal denke ich, ich lebe es ohne wirklich, manchmal, ich denke, ich weiß nicht, ob ich wirklich so davon bewusst bin, jeden Tag. Wenn du schon lange gläubig bist, das ist normal für dich. Du denkst, das ist eh normal. Gell? Aber ich glaube, wir sollten das jeden Tag schätzen können und sagen, Gott, ich danke dir. Ich bin nicht besser als andere Menschen. Ich hatte die Chance durch meine Eltern, dass ich mir diesen Weg mit dir bewusst wurde. Und ich habe mich dafür entschieden. Aber so viele Menschen, die um uns sind, unser Nachbar, unsere Freunde, haben das nicht. Vielleicht jemand, der hier ist, du erkennst das nicht und du glaubst auch, ich kann ohne Gott, das schaffe ich ja ohne Gott. Je früher, desto besser. Je früher du einen bewussten Leben mit Gott lebst,
desto mehr wirst du in dieser Gnade leben und in seinen Segen leben. Und dann auch wirst du bewusst sein, dass viele andere Menschen das brauchen. Und diese Salbe, diese Augensalbe brauchen wir, weil ich glaube, Gott hat das zu Christen gesagt, Leute, die gläubig waren. Ja? Er hat zu Gläubigen gesagt, kauft euch diese Augensalbe, damit ihr nicht in die Irre geht, damit ihr nicht so in der Verführung lebt. Das ist ja alles okay. Ich sehe, ich bin eh okay. Wir haben eh alles. Ja? Und so, ich will zu uns sagen, wir sind gläubig seit vielleicht Jahren, manche hier ein Jahr, jemand ganz frisch. Lass uns das nie unser Leben sehen, wie die Welt das sieht. Mach nie eine Diagnose von deiner Umwelt nach den Maßstäben, die nicht von Gott sind. Was eigentlich normalerweise man sollte sagen, ja, das stimmt, diese Leute in Brasilien sind arm. Dabei sind wirklich nicht alle arm, es sind extrem viele, sehr arme Menschen in Brasilien. Es ist unglaublich, dieser Unterschied zwischen Menschen, die da ist. Aber das bedeutet nicht, dass Armut, materielle Armut der Grund ist, weil wir Gott brauchen. Wir auf eine gewisse Art und Weise alle arm sind ohne Gott. Und wie gesagt, der unauffälligste Armut ist, wenn wir nach außen nicht arm ausschauen. Ja? Und dabei brauchen wir Gott dringend. So, was habe ich gelernt von dieser Reise in Brasilien? Ich schließe damit ab. Und die Predigt ist nicht eine Predigt über Brasilien. Es geht um eine Predigt, über, dass Gott unsere Augen öffnen will. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass Gott gesagt hat, Gianni, teile das mit, was ich dir gesagt habe. Teile das an der Life Church mit. Nummer eins, dass wir in einem Land leben, die bedürftig ist. Und wenn wir in Europa sind, wir sind in einem bedürftigen Land. Deutschland, Frankreich, Belgien, überall. Wir sind bedürftige, wirklich sehr, sehr bedürftige Menschen. Und Nummer zwei, wir müssen unser Land, der Ort, wo wir leben, mit den Augen Gottes sehen. Und ich habe vor kurzem gelesen, dass jemand geschrieben hat, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie wir sind. We don't see things as they are, but we see things as we are. So, okay. Und manchmal, wir sehen unser Umfeld, wir sehen Österreich, wie wir denken, Österreich ist. Und dann, weil wir denken das, weil wir so sind. Wir denken, na, es ist unmöglich, dass Leute, die nicht Jesus nachfolgen, verloren gehen. Das geht nicht. Und Gott sagt, sehe die Dinge, wie ich sie sehe, wie die Realität ist. Nummer zwei, da war das. Und Nummer drei, wir können großzügiger sein. Ich habe eine Großzügigkeit erlebt in Brasilien, die war echt verblüffend. Verblüffend. Wir waren überflutet mit Großzügigkeit. Wir haben keinen fetten Scheck bekommen für uns oder sowas, aber alles, was wir da erlebt haben, haben sie für uns bezahlt. Sie haben wirklich, und dann der Pastor hat zu uns gesagt, ich habe fast das gesamte Budget für die Konferenz reinbekommen. Einige Leute haben großzügig investiert und es ist fast alles bezahlt. Sie haben fast 100 Menschen, Gemeindegründer aus Chile, Spanien, Portugal eingeladen, zur Konferenz zu kommen. Und für sie alles bezahlt. Und viele aus Brasilien auch, Gemeindegründer aus Brasilien, Leute, die Kirche schaffen. Ich wusste, echt? Nein, sie haben keine Konferenzgebühren, wie sie in Wien bezahlt haben, sondern sie haben alles bezahlt bekommen, damit sie hier sind, weil sie Missionare sind. Ich habe gedacht, das ist ein anderer Level von Großzügigkeit. Ja, das ist echt. Und ich habe nach dieser Reise in Brasilien, ich habe zu Gott gesagt, ich will noch großzügiger sein. Ich will noch großzügiger sein. Und Nummer vier ist das Folgendes. Wisst ihr, besonders in Österreich oder deutschsprachigen Raum, wir sind ziemlich entwickelt, ja? Intellektuell sehr entwickelt. Wir haben so viel im Griff, ja. Wir haben super tolle Bibelschulen, wir haben super tolle Gesellschaft, bekannt auf der ganzen Welt für was wir erzeugen. und so weiter. Unser Intellektualismus und so. Wir sind sehr bekannt, ja. Und manchmal haben wir eine Haltung, ja, was kann ich von Leuten lernen? Diese Leute in Brasilien, was kennen uns? Also, Christentum, wo hat es angefangen? In Rom, in Jerusalem. Ja, wir waren der Anfang. Also, wir wissen viel mehr. Ja. Wo waren die Top-Theologen, Martin Luther und Zwingli und so weiter? Wo waren die? Aus Europa? Na, bitte erst. Ja. Von uns wieder. Ja. Wo waren die Missionare, die auf die ganze Welt gegangen sind? Woher waren sie? Mhm. Europa, oder? Ja. Was? Und man kann bald eine Haltung bekommen, ja, wir sind eh eigentlich besser dran. Daher diese Erklärungen. Diese Erklärungen, ja. Ah ja, genau, die große Kirche, weil sie so arm sind. Und, so. Und ich habe entdeckt, in mir selbst, ich habe gesagt, Vater, ich bitte dich, dass du mich verzeihst, meine Hochmut. Meine, ja, ja, wir sind besser. Okay. Und Nummer 4 eben das. Ich habe gelernt, dass wir brauchen Hilfe von diesen Ländern. Brasilien ist im Moment, wie viele Missionare haben sie auf der ganzen Welt? Haben wir eine Zahl? Achso, die sind. Brasilien ist das Land, das die meisten Missionare auf der Welt aussendet. Im Vergleich zu. Ja, Bevölkerung. Die sind viel. Aber sehr viele Missionare. Gell? Und du denkst, ja, wieso sind sie, wenn sie eine Inflation haben, die leben in einer Inflation, das Geld ist fast nichts mehr wert dort. Gell? Dann denkst du, sie sollten jammern die ganze Zeit. Nicht Leute aussenden, Missionare aussenden. Und by the way, als wir dort waren, ein Ehepaar ist zur Konferenz, am Sonntag, am Ende der Konferenz, ein Ehepaar kommt zu uns. Und sie haben gesagt, wir sind gerade von Wien reingeflogen. Ich habe gesagt, von Wien reingeflogen? Warum wollt ihr in Wien? Und sie haben gesagt, wir ziehen nach Wien im Januar. Ja, als Ehepaar. Wieder ein Ehepaar. Wir haben schon ein Ehepaar aus Brasilien, ja? Paul und Denise. Ja? Und ich habe ein Foto mitgebracht. Ja? Genau. Die waren gerade in Wien, die haben die Schule für ihren Sohn ausgesucht. Sie haben die Qual der Wahl. Und das ist Luis und Camilla Gustavo. So, wir werden sie sehen in der Life Church ab Januar. Ja? Und ich habe gedacht, das ist ein Zeichen, dass Gott sagt, ich werde Hilfe aus Brasilien. Aber da geht es nicht um Brasilien, es geht um eine Haltung, dass wir in Österreich haben müssen, dass wir sagen, Gott, wir brauchen Hilfe, dass wir eine demütige Haltung nehmen und dass wir sagen, Gott, hilf uns. Gott, hilf uns. Wir haben sehr viel. Österreich ist, was Glaube anbelangt, besser dran als je zuvor. Es stimmt, Großkirchen, Leute verlassen Großkirchen, aber die Freikirchen nehmen zu, wirklich auf eine steigende Art und Weise. Ja? Aber wir brauchen immer noch sehr viel von Gott. Und ich würde gerne, dass wir unsere Augen schließen, David kommt und macht eine coole Hintergrundmusik für uns. Und darf ich uns bitten, dass wir uns kurz die Augen schließen? Und ich würde gerne für uns beten. Diese Predigt war dazu da, dass wir alle zusammen, dass wir uns noch einmal nachdenken über unsere Haltung und über unsere Einstellung, innere Einstellung. Vielleicht bist du, wie ich, in eine Position gekommen, wo du das Gefühl gehabt hast, naja, so arm dran bin ich eh nicht. Ja. Und ich will uns alle die Möglichkeit geben zu sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich denke, ein bisschen nur, dass ich gut drauf bin und dass ich nicht abhängig von dir sein muss. Vater, ich bitte dich, dass wir das nicht irgendwie mit aufnehmen, diese Haltung, Abhängigkeit von jemand ist schlecht, ist demütigend, ist degradierend, ist negativ. Abhängigkeit von Menschen wahrscheinlich schon. Das ist nicht gut, obwohl ein Baby von der Mama total abhängig ist. Aber diese erwachsene Abhängigkeit von anderen Menschen ist nicht gut. Aber die einzige Abhängigkeit, die gut ist für uns, sogar wichtig ist für uns, ist Abhängigkeit zu dir. Und Vater, ich bitte dich, dass jeder Mensch in diesem Raum heute Abend erneut ihre oder seine Abhängigkeit zu dir ausdrückt. Vater, wir beten oft, Gott, wir bitten dich, dass du Österreich heimsuchst, im positiven Sinn, dass du mit deinem Geist zu uns kommst. Aber ich bitte dich, Herr, dass auf Erden, wir Menschen die Haltung haben, wir brauchen dich, wir brauchen dich, wir brauchen deine Hilfe, komm und hilf uns. Und dass wir nicht in eine Haltung fallen, wie es geht uns eh gut, es ist nicht so, ob ich meinen Nachbarn erzählen, dass es Jesus gibt, die in ihr Leben rein will und nicht, macht er keinen Unterschied, es geht ihm nicht gut. Vater, ich bitte dich, dass wir die Wahrheit erkennen werden, wie du sie siehst, wie du die Menschen siehst und warum Jesus gestorben ist am Kreuz. Und dass, obwohl wir so gesegnet sind, in Österreich, in Deutschland, überall, in Europa, eher gesegnet sind, wirklich, wie wir sind, es geht uns so gut, es geht uns so gut, dass wir niemals glauben, dass das der seelische Zustand ist für unsere Städte, Nationen und uns persönlich, dass wir immer dankbar sind für das, was wir haben, dass wir das nicht verachten, aber trotzdem wissen, dass wir in so einer Not von dir sind, von Gott sind. Ich bitte dich, Herr, dass das Intellektualismus, das, was wir erreicht haben, der Philosophie, Psychologie, alle diese Dinge, die viele gute Dinge sind, dass niemals uns sagen, ach so, jetzt wir sind so weit, wir können uns selber checken, managen. Dass wir ständig sagen, Gott, wir brauchen dich. Trotz unserer Errungenschaften, wir brauchen dich. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, als Life Church und jeder hier, der auf Besuch ist, dass wir diese Botschaft mitbekommen heute und dass wirklich in unser Herzen kommt, Gott, ich brauche dich. Ich bin bedürftig nach dir und ich brauche dich. Meine Stadt, mein Dorf, meine Nation braucht dich. Gebrauche mich dafür. Sende uns Hilfe auch. Sende uns Missionaren von überall, von Afrika, von Brasilien, von China, von überall, die uns helfen, to be on fire for you, Jesus. Wenn du in diesem Raum bist und noch nie, du kannst dich nicht erinnern an einen Moment, wo du ganz bewusst Jesus in dein Leben eingeladen hast. Dann ich ermutige dich, dass du das heute tust. Oder vielleicht heute, bevor du schlafen gehst. Und dass du sagst, Jesus, ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst. Dass du mein Coach, mein Mentor, meine größte Influencer wirst in mein Leben. Ich werde dein Wort lesen, ich werde mit dir reden. Und ich hoffe auch, von dir zu hören, deine Stimme zu hören. Sage es ihm das, ganz praktisch. Er wartet auf deine Wille. Er wird sich nicht aufzwingen. Sag Gott, ich will ab jetzt ein Christ sein. Ich will ein Nachfolger Jesus sein. Führe mich den Rest meines Lebens. Wenn du das noch nie in diese Worte oder ähnliche Worte gesagt hast, ich ermutige dich, dass du das tust. Und dass du es zulässt, dass er in dein Leben kommt und wow, transformieren beginnt. In deine Seele, in dein Herz, in deine Emotionen. Im Namen Jesu. Amen. Und wisst ihr, eine Sache, die interessant war, ich durfte einmal an einem Abend, wir haben ein Abendessen gehabt mit einigen Leuten dort in Brasilien. Und ich habe entdeckt, dass die erste Kaiserin Brasiliens war Kaiserin Leopoldine. Aus Österreich. Und sie hat aus Brasilien. Und sie war die Befreierin von Brasilien, weil sie hat mitgeholfen, dass Brasilien befreit ist von der Macht von Portugal. Da waren ein paar Portugiesen dabei, aber sie sagte, tut mir leid, das war aber so, eine Österreicherin hat Israel hat Brasilien von euch befreit. Ich habe gesagt, wow, Österreich ist ein großer Segen gewesen für dieses riesige Land, oder?
ist es cool. Und ich glaube, dass Österreich diese Berufung hat, einen Segen für die ganze Welt zu sein.
Amen. Dankeschön.